Energy Sachsen Music Lounge.
Hello, 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 ich bin Anne und du hörst die Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit einem Künstler, ich würde beschreiben, der macht emotionalen Indie-Pop, hat internationale Wurzeln und vor allem Orwo-Melodien. Mile ist hier bei uns im Studio. Hi!
Geil, ich hatte, glaube ich, noch nie das Kompliment Indie noch an meinem so Genre irgendwie rangeknüpft zu bekommen. Das ist geil, danke dir.
Doch, ich habe voll das Gefühl, es geht voll in die Richtung.
Yes, das freut mich sehr. Das heißt, dass es einigermaßen cool ist. Hi, ich bin Mile, freut mich da zu sein.
Absolut. Ey, ich will es dir auch ehrlich gesagt gleich am Anfang erzählen. Ich habe das Gefühl, dieses Interview-Date, das sollte heute so sein. Witzigerweise, als die Anfrage reinkam, ungelogen, 2 Tage vorher, warst du mal wieder auf meiner For You-Page bei TikTok. Und ich dachte mir noch in dem Moment so, ey, das wäre doch eigentlich mal lustig, mit dem eine Music Lounge zu haben. Und schwupps, war die Anfrage da.
Geil, das freut mich doch. Was wurde dir denn ausgespielt von dem unzähligen Content, den ich posten muss?
Ich glaube, es war der neueste Song auf jeden Fall, über den wir heute noch sprechen.
Ja, das freut mich doch. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Das wird Hammer.
Sehr cool. Dann lass uns starten, wie immer, mit unserer Schnellfragerunde. Ich werfe dir jetzt einfach schnelle Fragen zu und du antwortest, ohne groß zu überlegen, okay?
Okay, das kann ich gut.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating. Das mag ich.
Wunder.
Das mag ich gar nicht.
Nachbarn, die über die kleinsten Sachen sich aufregen.
Das heißt, du hast so welche?
Ja.
Oh, was ist, kannst du was erzählen? Ist da schon was vorgefallen?
Keine Ahnung, wenn Leute zu laut irgendwie draußen sich unterhalten. Also, wo ich aufgewachsen bin. Zum Glück in Berlin nicht, aber Kleinstadt, du weißt, Nachbarn immer irgendwie Katastrophe manchmal.
Ja, wir haben es im Vorgespräch auch gerade schon festgestellt. Du sprichst zum Glück nicht über mich, weil wir haben tatsächlich, da wo du jetzt wohnst, habe ich auch schon gewohnt. Und
Yes, wir sind praktisch Ex-Nachbarn. Du wärst bestimmt eine tolle Nachbarin gewesen.
Ja, also vielleicht, ich hatte über mich jemanden, der war immer sehr laut, hat laut Musik gehört, aber es hat zum Glück meinen Musikgeschmack getroffen.
Das freut mich doch. Tipptopp.
So würden dich deine ältesten Freunde beschreiben.
Ordentlich.
Okay, das kam, die Antwort habe ich noch nie gehört.
Also das Ding ist, wenn du bei uns zu Hause wärst, ich wohne mit meinem besten Freund, also auch Produzenten, der auch die neue Single mit mir produziert hat, zusammen. Und wir sind grundsätzlich verschieden. Bei ihm ist ungefähr eine Bombe eingeschlagen im Zimmer und alles ist Chaos. Und bei mir ist wirklich jedes T-Shirt sorgfältig nach Farbe sortiert übereinander gelegt. Und der kleine Running Gag ist, weil ich so ein bisschen zwanghaft bin darin, dass er immer so in mein Zimmer geht und er faltet immer eine Ecke meines eine Ecke meiner Decke sozusagen um. Und er weiß ganz genau, dass wenn ich nicht zu Hause bin, so eine kleine Unruhe so sich irgendwo herschleicht, irgendwas indirekt so vom Himmel kommt irgendwie runter und sagt mir, irgendwas ist gerade unordentlich. Deswegen, ich bin ein ordentlicher Typ auf jeden Fall.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Traum, sage ich dir.
Ja. Weiß ich nicht.
Also falls es noch nicht irgendwo in einem Profil steht, solltest du es da reinschreiben, das kann ich dir sagen.
Ja, okay.
Eine Sache, die du gern können würdest.
Ich würde so gerne tanzen können. Ich traue es mir nicht. Ich habe meinen Tanzkurs abgebrochen. Ich hatte Angst. Ich kann nicht tanzen.
Auch so auf Partys dann für dich der blanke Horror?
Boah, das Ding ist, wenn ich in so einem Club bin, dunkel und so, und ich bin so für mich in so einer Menschenmasse kein Thema. Aber wenn so, weißt du, so kannst du Tango oder solche Sachen, so, weißt du, klassisches Tanzen?
Ja, da bist du jetzt bei der Falschen. Ich war Tanzlehrerin.
Oh, fuck, okay. Ja, du bist mein Endgegner. Das Ding ist, ich war ein kleiner Schüler, also einfach körperlich klein. Und ich hatte leider meinen Crush damals gefragt, hey, willst du mit mir einen Kurs machen? Aber sie hatte sich für, ich glaube, Aaron aus der 6C entschieden oder so. I don't know. Traumatisches Kindheitserlebnis. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin auf den Tanzkurs. Aber meine beste Freundin war halt 2 Köpfe größer. Und wir haben uns dann irgendwann mal entschieden, ey, das ist einfach nichts für uns. Und wir stehen dazu. Wir sind stolz.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, du nimmst das viel mit Würde. Finde ich richtig gut.
Ja. Aber vielleicht kannst du mir nach diesem Radio-Interview ein paar Schritte beibringen. Das wäre ganz wichtig, glaube ich.
Du, wir machen einfach eine komplette Bühnenperformance für dich. Ready ist gar kein Ding.
Geil. So.
Ein Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich gerne geben würdest.
Ach du, ich sag's immer wieder, hab Geduld. Ich hab's immer noch nicht begriffen. Ich bin ungeduldig. Ich schreibe Songs darüber, Not Ready ist darüber, alle Songs. Meist kommen aus einer Position von Ungeduld, weil ich hier sitze und einfach mir wünsche, bereits 10.000 Touren spielen zu dürfen, weil es einfach so viel Spaß macht. Also Geduld.
Verstehe ich. Was fällt dir als erstes bei jemand anderem auf?
Manieren. Mhm. Ich glaube, also natürlich, man sieht immer das Optische. Jeder sagt so, nein, die Äußerlichkeiten zählen nicht. Bullshit. Also man sieht natürlich erstmal so, wie sieht jemand aus und so. Aber ich glaube, das Nächste, was man sofort sieht, kann sich diese Person gut benehmen? So, ist die freundlich zu einem? Ist die irgendwie auch tatsächlich interessiert und darüber hinaus und so? Und das, finde ich, ist ein enormes Off- oder On-Turn bei jedem Menschen. Also im Freundschaftlichen als auch darüber hinaus.
Sehr cool. Dann die liebste Sache in deiner Wohnung, abgesehen wahrscheinlich von deiner Ordnung.
Boah, das Ding, das Schöne ist, es sieht jetzt zwar keiner, der es gerade im Radio hört, aber ich habe einige Fangeschenke bekommen im Laufe meines Lebens. Weil ich eine unfassbare Community habe, die Smiler. Und ich habe ein Kuscheltier selbst gemacht bekommen. Ich bin ja Riesenhunde-Fan, ne? Und das ist gehäkelt. Man sieht das hier. So, die hat einen Body von einem Hund, der meinen Hund zu Hause abbilden soll, gehäkelt und dann so in mühevollen 2 Wochen dieses unfassbar schöne Kuscheltier genäht. Also wirklich, ich hab nie ein süßeres Geschenk bekommen. Und dieselbe Person hat tatsächlich auch eine Puppe, das soll ich sein, eine Puppe von mir gemacht. Das ist total cool. Ich habe wirklich, also das ist das Coolste in meinem Zimmer.
Für alle, die es gerade nicht sehen konnten, es war ein ganz kleiner, wuscheliger Hund und ein gehäkelter Mal. Yeah. Es ist, ist ja krass. Das ist ja, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, sage ich ehrlich.
Ja, ne? Ist ziemlich cool. Die Smiley haben es drauf. Mangi.
Was ist denn dein absolutes Soul Food? Ich habe natürlich schon ein bisschen gestalkt. Ich habe gesehen, da gibt es eine große Liebe zu Käsespätzlen als ehemaliger Schwabe. Willst du darüber reden?
Also ich stehe jetzt in meinem Schwabentum. Mein Vater als süddeutscher Schwabe hat mir gelehrt, wenn du jemanden beeindrucken willst, dann beherrsche die Kässpätzle. Und hat mir zu meinem 18. Geburtstag eine Kässpätzle-Reibe, sozusagen so ein Schaber, gegeben. Und die habe ich schön mit nach Berlin genommen. Ich weiß, Schwaben sind hier nicht so gerne gesehen in Berlin, aber wir stehen hier dazu. Und ich glaube, Spätzle ist auf jeden Fall, Kässpätzle ist ein krasses Soulfood.
Was ist für dich der Gamechanger bei Käsespätzle? Was sagst du, machst es besonders?
Also basically wie bei Pasta und allen Nudelgerichten. Also Kässpätzle sind ja eigentlich auch nur auf Teigbasis irgendwie und dann boil it. Du musst am Ende einfach etwas von diesem Wasser noch hinzugeben. Also du machst ja Kässpätzle, dass du die Spätzle schabst so rein, dann kochen die auf und dann schöpfst du die ab und dann schichtest du das wie eine Lasagne und dann machst du dazwischen Käse und Zwiebeln und so weiter. Ein bisschen Muskat, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Und dann musst du am Ende halt noch dieses Spätzleswasser so ein bisschen hinzugeben und dann so drunter rühren. Dann wird das so schön cremig und das ist genauso bei Pasta am Ende. Wenn du das noch reinmachst, dann kommst du die Stärke nämlich des Mehls noch rein. Und das macht das so ein bisschen nochmal deftiger. Du kannst natürlich auch völlig übertreiben, noch so ein bisschen Schmalz reinkippen, aber das hat meine Oma gemacht. Ich glaube, sie lebt immer noch, also es scheint wohl nicht so schädlich zu sein.
Es klingt auf jeden Fall deftig, aber jetzt ist natürlich die große Frage jetzt, kannst du gute Käsespätzle? Würdest du über dich behaupten, dass du gute Käsespätzle machen kannst?
Ich würde im Allgemeinen behaupten, ich bin ein guter Koch. Ich liebe es zu kochen. Ich besuche regelmäßig Kochkurse, um mich weiterzubilden. Und ich nehme das ernst. Und weil ich als so ein Englisch-Schwamerican so beide Seiten vertreten muss, muss ich auch die schwäbische Seite gut können.
Verstehe. Wenn du da so zu Kochkursen gehst, gab es da jetzt schon irgendwas, wo du gesagt hast, ey, hätte ich nicht gedacht, dass ich hinkriege? Oder vielleicht was, wo du sagst, kriege ich noch nicht hin, aber will ich hinkriegen?
Ich würde super gerne so Sauerteigbrot backen. Und es klingt jetzt so, als ob ich so eine mit-60-jährige Midlife-Crisis-Person oder so irgendwie Three-Quarter-Life-Crisis-Person wäre. Aber ich finde es übergeil, dein Brot zu backen. So, wie cool ist das? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz ready dafür, aber irgendwann mal backe ich ein perfektes Brot für dich.
Ich frage nochmal in 3 Jahren einfach.
Perfekt, genau so machen wir es.
Dann eine Person, von der du selber Fan bist.
Holly Humberstone. Kennst du?
Ja.
Unfassbar. Also ich bin total hochgesprungen, als ich vor 2 Tagen gesehen hatte, dass Holly Humberstone und James Bay, ungefähr auch mein absolutes Idol, habe ich gesehen in London und hier in Berlin, als er hier gespielt hatte, als die zusammen jetzt irgendwie angefangen haben, so miteinander Dinge zu tun. Und live zu performen. Also sie ist einfach unfassbar. Die Stimme ist krass, die Songs sind krass. Ich liebe Gitarren und sie ist einfach alles, was ich liebe, irgendwie in eine Person packt.
Vor allem die Kombi mit James Bay passt auch, finde ich, sehr, sehr gut.
Also. Unfassbar, oder? Also, aber man, kennst du diese Menschen, du siehst die und die sind either so schön oder so talentiert oder auch noch beides. Du wirst einfach wütend, weil du denkst so, What the heck? So, warum? Wie kann das sein? Wie kann das angehen? Und das ist Holly Humberstone für mich. Also manchmal muss ich das auch so mit so geringen Dosierungen irgendwie konsumieren, damit ich nicht zu sehr irgendwie einfach überfordert bin mit dieser Frau.
Finde ich sehr ehrlich, finde ich gut. Ja. Was würdest du eher sagen, machst du lieber? Lieber auf der Bühne performen oder Musik im Studio machen?
Das ist eine gemeine Frage, die habe ich Joris neulich gestellt in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Und ich habe geschmunzelt, weil ich wusste, das wird gemein sein. Karma is striking back, merke ich. Ich liebe sie, auf der Bühne zu stehen. Also ich würde die Bühne nicht für irgendwas anderes hergeben. Ich habe gerade eine Support-Tour für Kamerad gemacht. Unfassbarer Typ. Geile Band, geile Show. Krasse Songs. Und durfte allein mit der Gitarre mal wieder seit Ewigkeiten einfach nur auf der Bühne performen. Nicht mit Band oder Playback. Allein einfach nur mit der Gitarre. Und das war unfassbar. Also es hat richtig viel Bock gemacht. Deswegen Bühne, die Stimmung im Raum irgendwie zu spüren und da was gemeinsam irgendwie abzureißen am Abend. was Besseres gibt's nicht.
Du strahlst auch direkt, wenn du drüber sprichst.
Ja, ich stelle mir jetzt schon die nächste Tour vor, die wir bald announcen, und dann geht's irgendwie wieder durch ganz Deutschland und man sieht wieder alles und einfach geil. So, deswegen, ich freue mich drauf.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating. Ich dachte mir, wir gehen heute mal so ein bisschen durch deine Story für alle, die sie vielleicht jetzt noch nicht kennen. Daher wäre meine erste Frage, wenn du dich jetzt jemandem als Künstler oder auch als einfach du vorstellen solltest, was würdest du in ein paar Sätzen sagen, wer du bist?
Ich bin Mayo, eigentlich gebürtiger Name Milo, wurde aber schon von einem gewissen Niederländer genommen. Mache gitarrengetriebenen großen Anthemic American Pop und versuche das, was ich kulturell von meiner Kindheit mitgenommen habe, irgendwie hier in Deutschland zum Ausdruck zu bringen.
Sehr cool. Ich nehme schon mal ein bisschen vorweg. 2020 hattest du deinen ersten Song veröffentlicht. 2022 kam dann mit deinem Song Mutual auch so der erste Radioerfolg. Es ging alles mehr ins Laufen. Yes. Ganz kurz, um ein kompletter Newbie bist du eigentlich nicht mehr im Geschäft. Wie war das so, deine Songs dann das erste Mal im Radio zu hören?
Ich wollte schon immer im Radio stattfinden. Radio war für mich immer eine große Faszination, weil ich aus einem Haushalt komme, wo wir Jazz gehört haben, wo wir so, was diese kulturell hochwertige Musik, die man es dann so von den Älteren manchmal hört, gepumpt haben. Und das war alles cool und es war alles schön und ich habe daraus viel gezogen. Allerdings hat mir so ein bisschen die Eingängigkeit gefehlt, weil dann tudelt jemand halt auf seinem Saxophon irgendwie 6 Minuten rum oder so, aber du checkst auch nicht so richtig, was passiert. Und dann bin ich irgendwann mal in der Stadtbücherei über das Album von James Blunt, Back to Bedlam, gestolpert und ganz, ganz viele andere Pop-Alben. Das war gerade als irgendwie Katy Perry, keine Ahnung, irgendwie Teenage Dream, irgendwie Hot and Cold und so diese Banger ausgehauen hat. Und dann habe ich Pop irgendwie zum ersten Mal für mich entdeckt und habe mich immer gefragt, warum bleibt das im Kopf? Und wie kann es denn irgendwie passieren? Und dann habe ich mir so von meinem Taschengeld ein Radio gekauft, habe zu Hause immer nachts Radio gehört. Und während andere irgendwie, keine Ahnung, Nintendo-Verbot hatten, hatte ich Radio-Verbot, weil ich nachts einfach sonst durchgehört hätte. Und dann habe ich mit irgendwie 16, 17 angefangen, halt mit meinen ersten Bands immer Radiosender anzuschreiben und zu sagen, hey, hier ist mein Demo. Und es klang wirklich scheiße. Ich habe echt katastrophale Songs damals geschrieben. Ja. Also ich verstehe, dass es kein Radio spielen wollte. Aber irgendwann mal war es gut genug mit dem zweiten Release, dritten Release und so. Und ich habe mir eine gemacht und wochenlang einfach jeden Sender, auch euren Sender, angeschrieben, hey, bitte spielt diesen Song. Und irgendwann mal hat es geklappt, deswegen, es bedeutet mir sehr viel und es war ein unfassbares Erfolgserlebnis, dann endlich die eigenen Songs im Radio zu hören.
Das, glaube ich, war ein langer Weg, so wie du es beschreibst. Ja. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer in deine persönliche Story eingehen, habe ich mir gedacht, wir sprechen schon mal über den ersten Song, der auch schon hier bei uns im Radio lief. Can I Call You Mine? Ein wunderschöner Titel, wunderschöner Vibe. Was war der Moment, in dem du wusstest, den Song, den muss ich schreiben, oder wie kam es denn auch zu dem Song?
Ja, ich bin, ich würde noch sagen, einigermaßen jung bin einfach mal so, ich glaube, als ich freshly single war, mein kleines, junges, gerade 20-jähriges Herz damals irgendwie gebrochen war, als ich in Mannheim ankam, habe ich erst viele, traurigen Following Yous und Hold Me's und nostalgischen Bitte Bleib und so weiter Songs geschrieben. Und als ich mich irgendwann mal dann endlich loslösen konnte von dieser Ex, mit der ich viel Zeit und auch tolle Momente irgendwie gemeinsam sharen durfte, habe ich dann mich verliebt. Und dann habe ich gesagt, hey, irgendwie fühlt sich das an wie Frühling, irgendwie fühlt sich das richtig an. Und dann habe ich Can I Call You Mine darüber geschrieben. Und das auf so einen kompletten Pop-Track gepackt. So, es hat mega Bock gemacht. Ich habe es mit meinen Kumpels zu Hause geschrieben. Gibt es ganz viele Videos von. Dann kam der Song raus, letztes Jahr, Anfang des Jahres. Ich glaube, genau vor einem Jahr.
Yes, ich habe gesehen, du hast nämlich Einjähriges mit deinem Song gefeiert. Es klingt jetzt immer so, als wäre ich so ein Stalker. Ich habe gesehen, du hast dir Merch angezogen an dem Tag. Die Sonne hat geschienen.
Du hast einfach meine Story die letzten Tage angeschaut. Das ist alles easy.
Und du hast vor allem auch Ganze mit deinen Fans geteilt nochmal, so deren Momente von dem Song. Da habe ich mich auch direkt mal gefragt, machst du deine Socials alle selbst?
Ich mache meine Socials, also aktuell schneide ich das meiste selbst. Ich versuche mein Bestes. I suck at Social Media. Also ich hätte wirklich nie erwartet, dass ein Musiker, eine Musikerin, ein Künstler, Künstlerin heutzutage viel mehr influencen muss als irgendwie Ding. Und ich habe ein großes Problem mit diesem Influencertum, weil mir ist wichtig, dass ich zeigen kann, dass ich Musik mache. Und ich stehe für Musik. Ich stehe nicht für Selbstinszenierung. Also mir ist die Musik einfach viel wichtiger. Das Problem ist, wenn ich einfach nur meine Musik hochlade, kommt das nicht durch. So, ich muss irgendwie meine Story, natürlich will ich die ja auch erzählen, die erzähle ich halt viel mehr durch Songs. Aber ich muss meine Story abseits der Songs auch lernen zu erzählen. Und das kann ich irgendwie nicht so gut, wie ich es gerne können würde. Das können Influencerinnen und Influencer unfassbar gut. Aber ich habe zusätzlich halt noch Musik, die ich teilen will. Deswegen versuche ich einfach irgendwie meinen Weg da zu finden. Aber falls ihr das hört und ihr mir so meinen Weg da ein bisschen erleichtern wollt, kommt einfach vorbei oder so und lasst euch nicht auf irgendein Reel oder so erstmal, lasst da nicht drauf warten oder so.
Wie ich gerade schon zu dir meinte, lass uns mal wirklich zu den Anfängen deiner Anfänge kommen. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Gab es da irgendwie einen bestimmten Moment? Ich habe auch schon was gelesen, du hast es schon leicht angedeutet mit, dass du ja auch ein bisschen musikalischen Einfluss von zu Hause dann hattest. Ja. Ich zitiere mal, Sommer auf bei Großeltern in New York, da gab es eine Jukebox.
Yeah.
Erzähl mal, wie, was, wann, wo?
Oh, es gibt viel. Also eigentlich, ich bin sehr dankbar, weil ich habe eine sehr kreativ offene Familie. Also mein Vater ist so die deutsche Seite meiner Family, so der gibt mir, glaube ich, diese Struktur und dieses ganze Geordnete. Und meine Mutter ist so der freilebende Kreativkopf aus New York und irgendwie beides zusammen hat einen schönen Cocktail ergeben. Und immer als wir dann eben zu Besuch waren bei meinen Großeltern, hatten wir eben diese alte Jukebox da stehen und mein Großvater Howard, man also stellt sich schon unter diesen Namen so einen weiß-großbärtigen, alten, warmen, super lieben Herrn vor und genauso war er auch, ein total inspirierender Mensch. Hat mich dann immer sozusagen hochgenommen und hat mir so ein kleines Pence-Stück in die Hand gegeben und dann hat er mich so hingehalten an die Jukebox und ich konnte dann dieses kleine Ding reinwerfen und dann konnte ich einen Song, das waren so teilweise Songs eben aus den 1920ern, eben auswählen und das war so eine alte Wurlitzer-Maschine. Und dann kommt so ein Schallack, so eine Schallackplatte, damals wurden die ja noch auf Schallack gepresst, und hebt eben so einen Arm, so eine Platte hoch und legt es dann leicht behutsam auf die Drehscheibe und dann kommt eben die Nadel und dann hört man eben diesen schönen Song. Und dann saßen meine Schwester und ich unten vor dieser Jukebox und haben uns diese Musik angehört. Das hat viel, viel mit mir gemacht, weil einfach irgendwie die Wertigkeit von Musik und die Wertigkeit von Kunst und Kreativen mir sehr schnell und sehr früh irgendwie bewusst gemacht wurde von meiner Family und das auch gefördert wurde, als ich dann anfing zu singen und Klavier zu spielen und mir gesagt wurde, hey, wir geben dir Unterricht, probier einfach mal aus und dann habe ich probiert, genau.
Ich wollte gerade sagen, du hast als Kind Klavier gespielt, seit du 7 warst, später kam noch die Gitarre dazu, also dein Weg ging ja auch schon in die Richtung und dann 14, wie gesagt, die Gitarre, aber mit 16 kam dann schon ein Riesending, es war nämlich dein erster großer Auftritt beim Southside Festival. Wie? Was? 16? Warum?
Ich bin noch nicht mal 16 gewesen, es war das gefühlt crazyste, was ich einfach in meinem frühen Leben gemacht habe. Wir haben so einen Band-Contest gespielt, wir hatten nicht mal eine Band und eine Woche, bevor ich auf diese Idee überhaupt kam, hatte mein Kumpel Markus, der die ganzen Bilder bei mir macht, mir gesagt, hey, komm, bewerb dich doch einfach mal. Und ich so, Digga, ich habe nicht mal eine Band, ich habe nicht mal Songs, wir haben gar nichts. So, und er meinte, ja, komm, holst einen Drummer, holst irgendeinen Bassisten oder so, und dann setzt euch in euren Raum, macht 3 Songs, das kriegt ihr doch wohl hin. Und genau das haben wir auch gemacht. Und ich habe eine Woche dann hinten die ganze Zeit im Unterricht halt irgendwie gesessen und das irgendwie zusammengeschrieben. Und wir haben schnell Bandbilder gemacht und wir haben ganz schnell damals noch auf Facebook irgendwie das irgendwie alles so wirken lassen, als ob wir was ganz Großes sind. Und dann haben wir alle zu uns nach Hause eingeladen. Wir hatten es durch die erste Runde geschafft, so ein Voting und dann ging es weiter und so fort. Und dann hatten wir so ein großes Abschlussfinale bei uns zu Hause und wir haben Lichter aufgebaut und haben ganz, ganz viele Freunde von uns eingeladen und Family und dann haben wir das Ding gewonnen und sind dann auf Southside gefahren. Das Problem war nur, wir haben so um 12 Uhr mittags gespielt und da war halt die große Frage, wie kriegen wir Leute zu diesem Gig überhaupt, weil wer auf dem Festival jemals war, das, so um 12, nee, also bei allem guten Willen. Voll egal, da gehe ich nicht hin.
Ist noch nicht die beste Zeit, sagen wir es so.
Ja, das war dann das nächste Problem, aber das haben wir dann auch glücklicherweise irgendwie kreativ gelöst bekommen.
Das war dann sozusagen das erste Vorfühlen in die Karriere, die dich dann noch erwarten sollte. Ich habe gelesen, du hast danach ein Musikstudium gemacht in Mannheim.
Ja.
In so einem Lebenslauf würde ich sagen, es ist schon eine sehr gerade Linie Richtung Musik. Wie hat dich das dann geprägt? Gab es irgendwann noch so den Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich mache jetzt nur noch die Musik? Hattest du vielleicht noch andere Pläne zwischendurch?
Also mein Vater ist forensischer Psychiater und das bedeutet, dass er im Gericht sitzt und urteilt darüber, ob die Person, die eine Straftat begangen hat, tatsächlich strafmündig ist oder ob die an einer psychischen Erkrankung leidet, weshalb sozusagen eine Strafminderung irgendwie vollzogen werden sollte oder vollstreckt werden sollte. Und ich finde das sehr faszinierend und ich finde meinen Vater auch als Person sehr faszinierend und inspirierend. Ich hatte also teilweise überlegt, hey, will ich vielleicht irgendwie in Richtung Medizin gehen? Ist das was für mich? Ich habe mich viel zu sehr in der Schule angestrengt. Ich hätte eigentlich nie, mir wurde, als ich dann eben mein Musikstudium angefangen habe, nie einmal auch nur die Frage gestellt, was ich für irgendwie die Schule eigentlich geackert hatte. Aber deswegen gab es mal diese Überlegung kurz. Aber als ich dann eben aus der Schule kam, mein Abi fertig war, ist gerade Corona losgegangen und dann war es eh erstmal klar, okay, gut, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Grund, jetzt mich irgendwo in irgendeine Uni zu setzen. Das ging ja gar nicht mal. Sondern ich baue jetzt einfach zu Hause ein Studio und ich produziere und schreibe einfach mal ein paar Songs. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mit meinem Papa so ein paar Sachen dahingestellt und gebaut und dann habe ich ein bisschen Musik gemacht und dann dachte ich mir, hey, komm, jetzt hast du diese Songs aufgenommen, dann kannst du dich auch bewerben. In Mannheim habe ich das gemacht und hat das irgendwie trotzdem geklappt. Also irgendwie ist das so Stück für Stück passiert. Genau.
Irgendwie hat sich alles gefügt, so klingt es zumindest.
Ja. Yeah.
Du hast dann immer mehr released, wie vorhin schon erzählt, 2020 kam A Late Night High, dann Singles wie Hold Me, Following You oder Mutual landeten halt auch im Radio oder auch in Airplay-Charts. Mhm. 2022 kam dann auch die erste EP mit Sad Boy Summer und 2023 dein erstes Album mit Songs to Scream in the Car. Wie war das so für dich, als du gemerkt hast, oh, dieser Plan, der geht auf?
Ich glaube, man selbst merkt ja nicht, wenn der Plan irgendwie vermeintlich aufgeht. Also ich selbst bin ein unfassbar kritischer Mensch. Ich sehe immer so die kleinen Optimizations, die möglich wären. Und ich empfand diese anfängliche Phase als extrem aufregend, weil es die ja auch war, so eben plötzlich läufst du im Radio und plötzlich hast du nicht zwei monatliche Hörer, sondern eben 20.000 und dann sind es 200.000 und dann noch mehr. Und dann läufst du im Radio und so weiter und plötzlich rufen dich irgendwelche Labels an, bei dem du zuvor irgendwie gesagt hast, bitte, 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 notice me. Und ich musste sehr viel lernen, weil auf einmal merkt man, das ist ein richtiges Haifischbecken, so diese ganze Musikindustrie. Und alle wollen halt natürlich mit dir Geld machen, obwohl du gar kein Geld verdienst. Also du musst eh erst alles, was du hast, und das mache ich ja auch nach wie vor, alles, was ich habe, irgendwie reinstecken, um eine coole Tour zu spielen, um gute Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zu haben, um gute Produktionen zu haben, wie jetzt auch die aktuelle Single und so weiter und so fort. Und ich glaube, für mich war eben auf einmal das eine große Überforderung und ich habe nicht so recht in dieser Überforderung bemerkt, was eigentlich alles Schönes passiert. Das kann ich jetzt Stück für Stück ein bisschen mehr appreciaten und acknowledgen, zum Glück, aber früher weiß ich, war das alles einfach nur für mich eine große Überforderung.
Das glaube ich, es ist ja auch, man geht so einen neuen Weg und den musst du ja auch erstmal irgendwie finden, da erstmal, ne,
ja,
sich irgendwie das Unkraut noch wegjäten und all sowas, also
voll.
Das ist nicht einfach.
Auf jeden Fall, ich weiß ja nach wie vor nicht, ist das zu 100% gerade das, wer ich sein will und so weiter, weil es sich einfach komplett weiterentwickelt und das Schöne an Musik und das Schöne an diesem ganzen kreativen Bereich meines Lebens ist, dass er völlig unberechenbar ist. Es passieren durchgehend neue Sachen. Ich bin morgen irgendwie, vor ein paar Tagen waren wir in Köln und haben ein Musikvideo gedreht. Jetzt gehe ich gleich irgendwie und moderiere eine TV-Sendung und so weiter und so fort. Also es ist alles völlig random. Aber genau das macht es auch irgendwie super schwierig, weil Konstante gibt uns Stabilität, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn die manchmal ausbleibt, muss man der Typ dafür sein. Und manchmal weiß ich in vielen Momenten nicht, bin ich dieser Typ? Ich glaube, ich bin ein bisschen überfordert manchmal einfach damit, einfach nicht zu wissen, wo es morgen hingeht.
Einen der Songs, den du letztes Jahr, glaube ich, rausgebracht hast und der sich ehrlich gesagt bei mir auch direkt mal in die Playlist gebrannt hatte, war Who's in Your Head? Ein Titel, der schon auch so ein bisschen neugierig macht. Du stellst die Frage, wer ist da drin im Kopf? Erzähl mal, was steckt denn hinter diesem Song für dich?
Manchmal gerade in so einer Modern Dating Society, wo es eher so ein bisschen verhalten ist. Gerade ich merke das ja in Berlin, wir sind alle sehr unreserved, ne? Hauptsache alles offen lassen und von den Beziehungsmodellen, die dann keine Ahnung, ne? Jedem das eine ist alles cool, ist auch alles richtig. Aber es führt oftmals dazu, dass so viele Optionen einfach im Raum stehen, dass wir meistens vergessen, dass in dem jeweiligen Moment eine Person, eine echte Person einem gegenüber sitzt und diese Person auch so viel zu bieten hat. Und genau in diesem Moment habe ich dann eben gemerkt, hey, ich habe das Gefühl, du sitzt vor mir. Ich habe das Gefühl, eigentlich stimmen hier viele Dinge. Aber ich habe das Gefühl dennoch, dass dein Kopf woanders ist und dass da irgendjemand anderes rumschlummert. Und egal, wenn ich mehr geben versuche, wirkt es so, als ob du dann mehr weggehst oder so, weil da irgendwas ist. Und ich glaube, manchmal haben wir eben das, dass man unser Gegenüber nicht so recht lesen kann und das Gefühl hat, so irgendwas ist da im Kopf und irgendwer ist da im Kopf. Und genau darüber geht's oder darum geht's in dem Song.
Verarbeitest du da eigene Erfahrungen, also wenn du drüber reden magst?
Ja, voll. Also ne, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich gerne an Menschen bindet, weil das Leben ist chaotisch genug, so nicht noch mehr Chaos oder so irgendwie das Privatleben hineinziehen. So, wenn man irgendwelche Menschen hat, auf die man vertrauen kann, ist das umso besser. Und deswegen bin ich eigentlich kein Fan von diesem Hin- und Herspringen und irgendwie unentschlossen sein und so weiter im Privaten. Aber genau da habe ich dann eben diese Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, holy shit, das ist überschwierig, irgendwie Menschen zu finden, die settlen wollen. Und oder ich meine jetzt nicht Family, Kids und dieses crazy Settlen, so, sondern ich meine einfach nur so ein, hey, lass uns einfach mal so füreinander da sein und nicht irgendwie trotzdem die Augen irgendwo anders hinrichten. Und genau, ich glaube, das war so auch dieselbe Woche, als wir Can I Call You Mine geschrieben haben. Und ich glaube, das ist genau in dieser Dating-Phase. Man verliebt sich, aber man merkt, holy shit, da sind noch andere Menschen, die man irgendwie fast schon als Konkurrenz wertet. Und dann ist genau diese unsichere Phase, bis man halt es endlich zu diesem Moment schafft oder eben nicht, wo man einander hat oder sich entscheidet, irgendwie separate ways zu gehen, wo halt genau dieses... Oh, ich bin verliebt, aber da ist noch jemand. Oh, aber was ist, wenn sie nicht, oh, ne, und dieses ganze Hin und Her. Und ich glaube, das ist so ziemlich der gute Gegenpol zum Can I Call You Mine.
Du hast ja schon erzählt, du warst schon Support-Act von, ich habe eine lange Liste dabei, Kamrat, Vincent Walsh, Alvaro Soler, Justin Jesso oder auch Wedgley Arms. War das bitte für dich, mit solchen Künstlern auf so großen Bühnen zu stehen?
Ich kann ja mal so rum anfangen. Ich habe angefangen bei Justin Jesso. Meine erste Support-Tour war völlig aufregend, überhaupt mal so ein Tourleben mitzubekommen. Ich habe diesem Mann viel zu verdanken. Dann ging es mit Vincent auf Tour. Riesige Bühnen, 8000 Menschen, zitternde Knie, völlige, absolute Überforderung, aber enormer Spaß, zum ersten Mal so ein Steg in so ein Menschenmeer hineinzulaufen und irgendwie da zu stehen. Holy shit. Crazy Rockstar-Moment. und Wedgley Arms, erste Tour über Deutschland hinaus, irgendwie in, keine Ahnung, London, Ireland, irgendwo in Paris oder so, in irgendwelchen Schuppen zu stehen. Ich habe in Schottland in einer Kneipe vor betrunkenen 30-jährigen Männern oder so versucht, Not Ready and Mutual zu performen, weil keine anderen Menschen halt da waren. Es war eine Erfahrung, auch schlotternde Knie, zwar keine 8000 Menschen, aber dafür drei irgendwie, die auf jeden Fall nicht so meine Zielgruppe sind, aber trotzdem hat es geklappt und Bock gemacht. Dann irgendwie letztes Jahr mit James Blunt noch auf der Bühne zu stehen, ein absolutes Idol von mir und auch zum ersten Mal so meine Family, die halt sagt, holy shit, James Blunt, was geht jetzt ab? Es war für mich alles eine enorme Erfahrung und in jeglichen Konstellationen, in denen ich gespielt habe, sei es allein im Duo, im Trio mit der vollen Band oder so, lerne ich immer mehr dazu und ich fühle mich immer wohler auf der Bühne, ich kann immer mehr mich einfach fallen lassen und immer mehr einfach darauf vertrauen, dass es, egal was passiert, geil wird. Deswegen einfach immer schön auf der Bühne zu stehen.
Boah, das glaube ich richtig doll. Ja. Hast du denn vielleicht einen dieser Abende noch besonders im Kopf, außer vielleicht jetzt den mit den drei nicht ganz zielgruppenhaften Personen, wo du sagst, das war irgendwie so krass oder so magisch?
Boah, es gibt so viele Momente, ich glaube einfach, die ersten Vincent-Shows waren für mich mit unter anderem die prägendsten, weil einfach das erste Mal, Vincent hat ja auch tolle Fans, also das sind unfassbar dedicated, loyale, super schöne, liebe Menschen, die jeden Text beherrschen. Und als wir dann die zweite Show schon gespielt hatten, kannten die meine Songs und haben mitgesungen, haben Schlange gestanden, ich habe Autogramme gegeben, ich weiß noch, meine Eltern wollten mir so, wie sie halt immer nach den Shows irgendwie zu mir kommen und sagen, hey, hast du gut gemacht, so, und ne, happy sind. Die kamen zu mir, aber es hat sich so eine Traube gebildet, dass mich Security sozusagen rausschleusen musste. Meine Eltern dachten so, holy shit, was denn jetzt sowas? Und ich selbst auch, weil ich halt dachte so, what? Nie in meinem Leben passiert. Deswegen, ich glaube, so die ersten Vincent-Shows waren auf jeden Fall für mich
echt groß. Ja.
Das klingt auf jeden Fall auch richtig krass. Ey, was, also wirklich, ich versuche es mir vorzustellen und naja. Ja. Du hast vorhin schon so ein bisschen was angesprochen, was du vielleicht auch gelernt hast, neue Wege, die vielleicht auch mal schwer sind. So diese ganze Musikerzeit, die du bisher jetzt schon hattest. Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich besonders mitgenommen, was du vielleicht auch als Tipp an jemanden rausgeben würdest, der auch mit Musik starten will?
Leg Wert auf deine Community, leg Wert auf die Menschen, die dahinter stehen. Ich weiß, es ist ein enorm zahlengetriebenes Business. Alle schauen nur noch auf Zahlen, auf Klicks, auf Views, auf Streams, auf Monthlies und keiner schaut auf die Menschen. Keiner ist auch ein bisschen zu drastisch formuliert, aber ich finde, das Menschliche in Musik kommt viel zu kurz. In so einem Meer aus Nullen und Einsen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe von Anfang an, es wurde extrem belächelt, es wird auch immer noch belächelt, dass ich gesagt habe, hey, wir machen die Smiler, also S-M-Y-L-E-R und das soll die Community sein. Und wir haben von Anfang an, der erste Merch, den ich rausgebracht habe, war Smiler-Merch, um zu sagen, hey, das sind wir, so. Und be part of it or go home, so. Oder mach dein eigenes Ding. Alles gut, wir nehmen es nicht persönlich, aber du hast hier die Möglichkeit, Part von der Community zu sein, die sich unterstützt, die sich hilft, die einfach füreinander da ist. Und genau das finde ich das Wichtigste. Und das hat mir auch gezeigt, gerade in den letzten 3 Jahren, wo halt nicht nochmal so ein Mutual rauskam und mich nochmal in die nächste Ebene katapultiert hat. Ich konnte trotzdem 2 Touren spielen. Die waren voll. Ich konnte trotzdem irgendwie auf meine Fans relyen, weil das sind loyale Menschen, die auch wissen, dass ich sie wertschätze und die auch sich gegenseitig so supporten und deswegen auch abseits von mir einen Grund haben, sozusagen Teil dieser Community zu sein. Deswegen denk an die Menschen. Genau.
Sehr schön. Da müssen wir auf jeden Fall später auch nochmal genauer drüber sprechen.
Ja.
Aber erstmal machen wir was. Das finde ich immer sehr cool. Wir schauen nämlich jetzt in deine Playlist rein.
Mm.
Die Energy Sucks Music Lounge. Deine Playlist.
Wie würdest du im Allgemeinen deinen Musikgeschmack beschreiben? Wir wissen schon, Holly Humberstone ist drin, James Bay ist drin. Was finden wir da vielleicht noch?
Naja, wir finden eine Vielzahl an verschiedenen Bands. Also ich bin großer Fan von Good Neighbors. Ich weiß nicht, ob du die zurzeit irgendwie hörst. Die finde ich unfassbar. Ich blätter hier gerade mal parallel durch. Ich habe hier ganz Classics, Lucas Graham, Role Model hat ein Country-Album gerade rausgebracht. Frank Ocean für die Sommer-Vibes, kann man immer. Holly Humberstone natürlich ohne Ende, sehe ich hier. Omar Rudberg, weiß nicht, ob du den kennst. Unfassbarer Musiker. Also für Musik, so Newcomer in Anführungsstrichen, aber der spielt bei Royals und ganz vielen anderen großen Serien, ist großer Schauspieler, aber macht unfassbar krasse Musik, habe ich beim Heidepark Festival kennengelernt. Ist jetzt auch hier gerade auf Tour gewesen. Und ganz, ganz viel weiteren Stuff. Also ich habe einen kleinen Tipp. KT Melodies hat 36.000 Monthlies, super nischig. KT Melodies, Summer Like This, unfassbarer Track. Habe ich erst irgendwie vor einer Woche irgendwie gesehen. Mega geil.
Nice, den werde ich direkt mal auschecken nachher. Ist das vielleicht auch das, was bei dir auf Dauerschleife zuletzt lief? Letzter Ohrwurm?
Ne, mein letzter Ohrwurm, den habe ich gerade hier, als ich im Edeka noch einkaufen war, von meinem Kumpel Isaac bekommen. Der hat gerade Happy Tears released. Finde ich eine super starke Single. Den habe ich da gerade mitgeschnappt. Aber die Songs, die gerade zur letzten Zeit auf und ab liefen, Artemis. Ja, oder Artemis. Artemis, ja, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie ich ihn ausspreche. Aber diese I like the way you kiss me. Genau. Unfassbar geil.
Das stimmt. Das war auch wirklich ein prägender Song. Du verbringst ja jetzt deinen Sonntag hier bei uns. Aber wie sieht so ein klassischer Sonntag bei dir aus? Also ich habe schon deine Insta-Story gesehen, manchmal gehst du laufen. Machst du das auch an einem Sonntag?
Ja, natürlich. Gerade sonntags gehe ich gerne mit meiner Schwester auf so einen Thai-Markt hier in Berlin. Das ist Thai-Food, das ist ziemlich nice. Aber da ich nicht weit vom Tempelhofer Feld bin, so eine Runde joggen, da gibt es so Hundespielwiesen. Da rennen ganz, ganz viele Hunde rum und ich finde, das ist das Süße ever, wenn man so ganz viele verschiedene Hundesorten siehst, die so miteinander spielen und rennen und dumm gehen. Das sehe ich gerne. Deswegen, Tableau verfällt, perfekt für den Sonntag.
Also würdest du sagen, Sonntag auch eher ein bisschen lazy oder gibt es da eine feste To-Do-Liste?
Bin ungern lazy. Ich habe immer so eine kleine To-Do, mindestens eine To-Do. So. Ich habe gerne so meinen Daily Meditation. Ich habe gestern, ich habe gestern was gemacht. Und jetzt wird das für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen, so, oh, der Berliner, so, der kann nach Hause gehen und so, Katastrophe. Ich habe gestern ein Breathwork gemacht und das klingt jetzt super spirituell Voodoo, aber ich habe das auch erst anfänglich so skeptisch so angeschaut, aber ich bin da mit einem Kumpel hin. Und da geht es darum, dass man mit seiner Atmung in so einem Raum wie so ein Yoga-Kurs oder so für eine Stunde liegt man auf dem Rücken, es ist dunkel und dann wird sozusagen dir von einer Coachin vorgegeben, wie du sozusagen atmest und an welche Dinge du dabei denken sollst und so. Und ich war so tiefenentspannt wie noch nie zuvor in meinem Leben. Das werde ich sowas von nächsten Sonntag wieder machen. Das war perfekt.
Oh doch, das verstehe ich. Ich höre mir super gerne einfach die Low-Variante davon an, so Meditationen, die dann auch sagen, und jetzt bitte den Körper entspannen. Und
ja, voll, das ist fantastisch.
Das am Morgen und dann einfach bewusst in den Tag starten, wie schön ist das? Das ist perfekt.
Das glaube ich. Vor allem ist es dann noch einfacher, die To-Do-List dort abzuarbeiten.
Ja, genau. Ne? Dann macht man es bewusst und man konzentriert sich, ist alles super. Genau.
Dann dein Samstag. Hast du da irgendwie was, wo du sagst, ey, ich gehe lieber raus, ich bleibe zu Hause?
Ja. Das Ding ist, Berlin ist, obwohl es so groß ist, finde ich, ein etwas gering sozialerer Ort, habe ich das Gefühl. Weil es ist schwieriger, finde ich, Menschen zu treffen. Weil, ey, wenn du eine Stunde immer zu deinen Kollegen rausfahren musst oder so, dann triffst du dich halt nicht so entspannt. Deswegen, leider ist es nicht mehr so oft, dass man sich auf ein Bier oder so eine Kneipe oder so um die Ecke trifft oder so, sondern man verbringt den Sonntag mit sich, den Samstag mit sich oder man geht, keine Ahnung, spazieren oder man arbeitet oder ist im Studio oder macht Musik oder so. Also ich würde gerne eigentlich mehr wieder mich mit Freunden treffen und ich versuche das diesen Sommer wieder. Aber zurzeit ist es einfach eher Mucke und mein Ding machen. Ja.
Verstehe, verstehe. Dann 2025 ist ja schon im vollen Gange. Du hast schon angekündigt, es wird noch ein kleines Announcement geben Richtung Tour, Live-Termine. Aber was erwartet uns denn noch?
Viel mehr Releases. Ich habe gelernt, ich sage es jedes Jahr, aber dieses Jahr, I swear it's gonna happen. Jetzt kam der zweite Song raus, Take From Me, und jetzt werden auch noch einige andere Songs rauskommen. Mein Ziel ist es, insgesamt 8 dieses Jahr rauszuhauen. Es sind also noch 6 weitere, die kommen. Und ich habe vorgestern erst die neue Single beschlossen, die ich jetzt in diesem Moment, nach diesem Gespräch hier, direkt im Studio fertig machen werde. Deswegen, es kommen auf jeden Fall ganz viele neue Songs.
Das wird spannend. Ich weiß, wer auf jeden Fall immer dabei ist und deine Smilers, nämlich über die haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal ein bisschen gesprochen. Die dürfen hier natürlich nicht fehlen. Also ich sag mal so, Taylor Swift hat die Swifties, du hast die Smilers. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Hast du dir den selbst überlegt oder war das irgendein Fan?
Nee, wir haben tatsächlich da gesessen und wir haben überlegt, hey, wie kriegen wir irgendwie einen coolen Community-Namen hin? Also klar, cool ist einfach das, was man sozusagen draus macht. Es kann ja alles sein. Ne? Wir könnten die Smiler sein und es könnte das Uncoolste selber sein und alle, die es nicht kennengelernt haben oder nie am eigenen Leib gespürt haben, könnten es auch als uncool empfinden, aber wir haben erst überlegt, ist es vielleicht Milestones oder das war alles weird, war alles komisch und irgendwann mal haben wir gesagt, ey, wir machen die Smilers mit Y, das ist positive Music, das ist ein positives Lebensgefühl und das ist auch eine positive, impactful Community, die es halt werden soll. Und genau das ist es geworden. Und jetzt treffen die sich auch alle auf Mile and More. Nicht Miles and More, aber Mile and More. Und da gibt es die Möglichkeit, dass alle sich auch vernetzen und irgendwie sich stärken, Fahrgemeinschaften zu Konzerten bilden oder einfach, wenn es irgendwas gibt oder so, einfach füreinander da sind. Und das ist eigentlich richtig schön.
Das klingt mega schön. Und vor allem, man muss auch sagen, du bist ja auch selber total da drin connected. Also es war, glaube ich, eine der ersten Sachen, als ich mir so ein bisschen, sag ich mal, mein Recherche-Sheet über dich angefangen habe, wo ich dachte, okay, krass, du hast einfach eine öffentliche WhatsApp-Nummer, unter der dich deine Fans erreichen können. Du schreibst mit denen, du gibst da eigene Sachen rein und da war ich wirklich so, okay, du sagst zwar, du bist in diesem Social-Media-Game nicht, aber...
Hier ist meine Nummer an alle Leute, die zuhören. So, 015753359863, falls ihr mir schreiben wollt, bitte schreibt mir. Ja, ich habe das irgendwann mal gemacht, weil ich mir dachte, wie kann ich die Leute persönlich erreichen? Ich habe das Projekt zu Zeiten Corona gegründet und Projekt klingt auch immer so irgendwie stupide, aber ich habe einfach meine eigene Musik angefangen, dazu zu dem Zeitpunkt zu releasen. Ich wollte die Leute persönlich kennenlernen. Ich habe keinen Bock, über irgendwelche Likes oder so mir vorzustellen, dass da Menschen sind. Nein, ich will die Menschen tatsächlich kennenlernen. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch im Privaten oder so, dachte ich mir, ey, die Leute können mich am besten erreichen über mein Handy und schreibt mir, wenn ihr Bock habt. So. Und wenn ihr News haben wollt, dann schreibt mir und dann kriegt ihr auch immer die News, bevor ich es auf Instagram oder so raushaue. genau.
Ich stelle mir das total krass vor. Also ich finde es wirklich eine mega coole Idee. Aber also wie viel, ich hab viele Fragen. Ich habe wirklich viele Fragen dazu.
Ja, bitte jede Frage.
Wie viele Nachrichten kommen da so pro Tag? Wie ist das auch für dich sozusagen, okay, ich gebe jetzt alles raus oder nicht oder doch?
Ich habe angefangen mit so 50 Leuten. Jetzt sind wir bei 2.500, glaube ich. Und das Problem ist, dass ich so Broadcast-Listen habe, um halt Nachrichten auszuwählen. Weil ich kann ja nicht 2.500 Chats einzeln öffnen, wenn ich sage, hier ist eine neue Single. WhatsApp hat mich jetzt aber angefangen zu sperren, weil WhatsApp glaubt, dass ich Leute zu spamme, weil ich halt 2.500 Nachrichten versuche, gleichzeitig rauszuhauen. Also dachte ich, genialer Idiot, ich mache eine Community auf, was so das Äquivalent zu einem irgendwie großen Channel ist, den alle beitreten können. Und biete zusätzlich zu der News-Funktion, wo nur ich reinschreiben kann, einen Group-Chat an, wo alle reinschreiben können. Und gestern habe ich das Ding angemacht. Ich bin kurz 5 Minuten weggegangen in dieses Meditationsding. Das war eine Stunde, to be fair. Ich habe wieder mein Handy angemacht. Ich hatte 2.500 oder 3.000 Nachrichten. Mein Handy hat die ganze Zeit einfach nur so geklingelt. Und ich musste es instant wieder abstellen. Also ich muss mir da irgendein System noch überlegen für diese Gruppenvernetzung. Aber bis dahin kann mir trotzdem jeder einfach normal schreiben. Genau.
Ich finde es ein fantastisches Konzept. Also wirklich sehr, sehr cool. Ey, und ich muss sagen, damit kommen wir auch schon so langsam zu unserem Ende. Ich war mega schön, die Zeit ist mega verflogen.
Das stimmt, ja. Yeah.
Wer nichts mehr von dir verpassen will, am besten vielleicht mal Insta, TikTok, Spotify, alles auschecken.
Bitte, einfach mile.music, mile.music, überall.
Und sonst, deine Nummer hast du schon gesagt und wir haben jetzt noch Zeit, über einen Song zu sprechen, natürlich deinen brandneuen Song, Take From Me. Bei deiner Promo, ich sage ehrlich, du hast mich direkt gekriegt, du hast immer dazu geschrieben, If You're Missing One Direction. Ich als ehemaliger Directioner. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich habe recht schnell bemerkt, wenn ich diesen Song anspiele, das ist so ein Gitarrenmelodie-Ding. Ne? Und wenn ich diese Gitarrenmelodie spiele, das ist dann kein... Warte mal.
Es hat mich instant das ganz leicht an Story of My Life erinnert.
Exakt. Das war einer meiner Lieblingssongs. Wir saßen im Studio und ich dachte mir so, okay, irgendwie so eine Gitarre wäre ich ganz cool. Und es war dann so... Das war das Ding, ne? Und dann habe ich halt überlegt, boah, das sind irgendwie geilen Vibes. Dann kam dieses so, get up, disco, oh Jesus, I'm not a fool. Und keine Ahnung, die Vibes haben mich irgendwie gecatcht. Und dann dieser große Sitze, take from me, hat mich an One Direction irgendwie erinnert von den Vibes. Und dann noch irgendwie mit diesem positive Chorus dazu oder so. Und dann kam das irgendwie alles zustande. Deswegen freut mich, dass es dich gecatcht hat.
Hat auf jeden Fall funktioniert. Aber das sagt mir, du kanntest One Direction auch?
Riesenfan. Also oh gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Directioner bezeichne. Ich glaube, das wäre auch das, es wäre nicht das Coolste gewesen, als Junge mit 14 oder so sich da zu outen. Ich glaube, ich war der heimliche Justin Bieber-Hörer, ich war der heimliche One Direction-Hörer. Aber ich stehe dazu, ich finde nach wie vor die Musik einfach unfassbar gut geschrieben. Also, wie gut sind diese Songs? Das ist Wahnsinn. Ich finde, man kann auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen mehr, auch genau, gerade weil eben traurigerweise diese Vibes nicht mehr so zustande kommen werden in der Konstellation, so zumindest ein bisschen davon was aufgreifen und vielleicht in der eigenen Art und Weise neu interpretieren und irgendwie anders wiedergeben. Deswegen, freue ich mich darüber, dass das irgendwie so geklappt hat und dass diese Vibes auch connecten.
Ganz kurz, was steckt hinter dem Song? Also für die, die den noch nicht gehört haben, was ist die Story dazu?
Ich saß im Studio, ich kam gerade von der Tour zurück und es gibt ein Phänomen, was sich After-Tour-Depression nennt. Also stell dir vor, du bist einfach einen Monat auf Tour, du wirst wie ein Star gefeiert. Ich sitze in meiner kleinen Vier-Zimmer-Bude hier, Vier-Wände-Bude. Immer gleich viel wenden hier. Und dann plötzlich bist du ein vermeintlicher Star. Du machst Bilder, Autogramme spielst und Leute zelten, campen vor irgendwelchen Venues, bevor du ankommst und so. Und dann kommst du nach Hause und musst halt wieder Müll rausbringen und bist halt wieder einfach ne, der ganz normale Milo, der du halt immer warst. Ich saß dann im Studio und wir haben eben Songs geschrieben. Unter anderem saßen wir genau in diesem Song und mein Kopf hat einfach nur in mir so geschrien, du bist ein sowas von niemand, weil ich gerade eben von so groß auf jetzt so klein sozusagen irgendwie mich selbst reduziert habe, weil ich ohnehin so mental health mäßig manchmal einfach sehr selbstkritisch bin und sehr viel Wut, die ich nicht nach außen transportieren will, einfach nach innen reflektiere, habe ich dann irgendwas gebraucht, was dieser inneren Stimme den Kampf ansagt und sozusagen sich davon verabschiedet. Und das war dann eben, you take from me, I got nothing left, still you're coming back. Und diese Pre, die eben sagt, so get out, just go, I'm not your fool, because I know. Und irgendwie war das so ein bisschen dieses, man erkennt manchmal im Leben, dass Menschen von draußen oder auch die eigene Stimme einen nicht gut tut oder gut tun. Und genau von diesen Stimmen und Menschen und Bad Vibes muss man sich irgendwie verabschieden. Und genau darum geht es im Song.
Okay, super, super, super schöne Message. Also wirklich dieser Song, auch ein Ohrwurm. Unbedingt alle mal reinhören, würde ich sagen.
Yes, bitte.
Ich kann nur nochmal Danke sagen, dass du hier bei uns in der Music Lounge warst und freue mich, wenn du dann das nächste Mal da bist. Dann kannst du nochmal erzählen, wie es jetzt um deine Tanzkünste steht.
Die Tanzkünste und die neuen Kochkurstipps. Also wir werden uns da einfach gegenseitig austauschen und den Knowledge spreaden.
Das finde ich gut.
Geil, danke für die Einladung.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Das war richtig, richtig schön. Mile in der Energy Sachsen Music Lounge. Du hast es ja am Anfang gehört, es war vielleicht was Schicksal. Ich sag's dir ehrlich, ich fand's richtig, richtig schön. Ich habe gelacht, ich habe viel Neues erfahren und ich hoffe, du natürlich auch. Noch mehr Energy Sachsen Music Lounges kriegst du bei uns auf energy.de/Sachsen und überall da, wo es Podcasts gibt und wo du das hier gerade hörst. Zum Beispiel war letztens Ruby da, Fake war schon da, Joris, Malu Lovis, Mayan. Also du siehst, über 72 weitere Folgen gibt's hier noch für dich. Also klick dich mal rein, hör mal rein und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music Only.